Liebe Geschwister, Lukas hat euch heute auch schön begrüßt, Markus hat euch begrüßt und auch ich möchte euch grüßen in dreifacher Weise. Einen dreifachen Gruß kennen wir aus der Bibel, dass wir gegrüßt sind vom Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und so möchte ich euch das zusprechen und mit diesem Gruß an euch, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, dass ihr einen guten Platz gefunden habt, eure Bibel aufgeschlagen habt, um diesen Gottesdienst zu verfolgen, das Wort Gottes heute zu studieren. Heute wird weltweit diesem Ereignis des Pfingstgeschehens gedacht, in verschiedensten Formen. Die Bedeutung ist groß, was das Pfingstereignis bedeutet. Was die Auswirkungen sind ebenfalls groß. Die Gemeinden halten dieses Ereignis für sehr hoch und für sehr wichtig. Und es gibt nicht wenige Gemeinden, die sich sogar nach diesem Ereignis benannt haben, weil sie das für so wichtig halten. Aber genauso herrscht auch eine große Meinungsverschiedenheit, was dieses Ereignis eigentlich bedeutet. Was ist da eigentlich wirklich passiert? Wie sollte man es deuten? Wie sollen wir verstehen, was an diesem Tag oder was an Pfingsten eigentlich wirklich da geschah? Die einen sagen, es ist ein einmaliges Ereignis, ein wichtiges, für die Gemeinde entscheidendes, aber ein einmaliges Ereignis ist. Die anderen betonen die Kontinuität und sagen, nein, das ist nicht einmal, sondern das ist immer wieder was passiert. Einer der Mitbegründer der Pfingstbewegung in den USA hat gesagt, Pfingsten war nicht, sondern Pfingsten ist. So, das ist die Überzeugung, Pfingsten ist. Also es ist nichts, was in der Vergangenheit liegt und somit all die Ereignisse und die Phänomene und die Zeichen und die Begleiterscheinungen, es ist nicht etwas, was damals geschah, als Gott etwas tat, sondern es ist, was heute noch in gleicher Weise heute noch geschieht. Und darüber gibt es verschiedene Positionen und Meinungen. Also ist es Pfingsten etwas, was Gott tat und damit abgeschlossen ist, oder ist Pfingsten etwas, was Gott immer noch tut? Ich möchte mit euch heute gerne über Pfingsten nachdenken und was Pfingsten bedeutet. Aber das will ich nicht loslösen von unserer Predigtreihe. Wir sind im Markus-Evangelium. In unserer Predigtreihe sitzen wir gerade mit Jesus auf dem Ölberg, dem Tempel gegenüber und hören ihm zu, was er die Jünger lehrt bezüglich des Tempels und seiner Zerstörung. Und ich möchte über Pfingsten heute mit euch aus diesem Kontext nachdenken. Das heißt, wir verlassen streng genommen nicht das Markus-Evangelium, wir werden aber heute nicht weiter in den Versen gehen. Da hat Markus, also unser Markus, recht. Vers 11 werden wir nicht schaffen, hätte es aber gut gepasst. Ich möchte mit euch noch einmal die Verse 1 bis 4 lesen und diese Verse nochmal euch hineinnehmen in das Markus-Evangelium, beziehungsweise euch zeigen, was das mit Pfingsten zu tun hat. Und wir wollen von diesen Versen ausgehend über Pfingsten nachdenken. Zwei Aspekte möchte ich heute betonen und die lehren und euch hoffen, aufzeigen zu können. Es wird einen positiven Aspekt von Pfingsten geben und es wird einen negativen Aspekt von Pfingsten geben. Also in der Bedeutung von Pfingsten positiv und negativ. Und ich hoffe, ich werde die Fähigkeit haben, euch das auszulegen und euch da hineinzunehmen. Ich lese den Text, damit das gelingt, werde ich Jesus bitten, dass er Vermögen schenkt. Und dann gucken wir uns dieses Ereignis gemeinsam an. Markus Kapitel 13, Verse 1 bis 4 heute. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagten einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. Und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und als er auf den Ölberg, dem Tempel gegenüber saß, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen, wenn dies alles vollendet werden soll? Ich möchte beten. Jesus Christus, zu einem will ich beten, Herr, dass du aufgrund deines Erlösungswerks, deines Blutes und deiner Gnade, auch Gnade für diese Predigt schenkt, Herr, lass meine Schwachheit und meine Sündhaftigkeit nicht im Wege stehen, dass du zu deinem Volk, zu deinem Leib redest und sie erbaust, stärkst, ermutigst, ausrichtest. Ich will dich bitten, Herr, durch dein Erlösungswerk, Herr, dass du durch deinen Geist an unseren Herzen arbeitest und zu unseren Herzen redest. Für mich will ich bitten, Herr, um Klarheit in dieser Fülle. Ich lege jetzt alles zu deinen Füßen, Herr. All die Vorbereitungen, all die Gedanken, all die Sätze und all die Abschnitte, all die Bibelstellen und all die Themen, die ja in meinem Herzen sind. Und ich will dich bitten, dass du leitest und mir Freimütigkeit gibst, das zu sagen, was du möchtest, in dem Umfang das zu sagen, wie du es möchtest, Jesus, damit du verherrlicht wirst. In deinem herrlichen Namen will ich also diese Predigt für den Thron deiner Gnade hinlegen und bitten, Herr, dass du segnest, dass du sprichst und jedem das gibst an Nahrung, was er braucht. Ich bitte das in deinem Namen. Amen. Als Jesus gegenüber dem Tempel saß und diese Rede hielt, geschieht das im Kontext dessen, dass er diesen Ort, den die Jünger so toll fanden, den sie so bewunderten, der so prachtvoll war, verworfen hatte. Einige Zeit habe ich mit euch schon da verbracht in diesem ganzen Thema, um aufzuzeigen, dass wir hier an diesem Ort sind, auf dem Berg, am Ölberg gegenüber dem Tempel, an diesem Ort und in dieser Zeit, in der es deutlich wird, dass Jesus diesen Ort verworfen hat. Er ist verworfen, er verwirft dieses irdische Heiligtum, das als Heiligtum ausgerufen ist, über dessen Name Gottes ausgerufen hat, an diesem Ort Gott verherrlicht, angebetet werden sollte. Jesus verwirft dieses Heiligtum. Es ist kein Ort der Anbetung mehr. Ich habe versucht, das deutlich zu machen. An diesem Ort, an diesem Weinberg gibt es keine Frucht. Keine Frucht, die Gott sucht, keine Frucht der Anbetung. Stattdessen ist es eine Räuberhöhle und damit die Wiederholung abzuschließen, es ist ein Ort, der Gott zu Eifersucht reizt. Das ist ein Ort geworden, der Gott zu Eifersucht treibt. Also verflucht Jesus diesen Ort, verflucht Jesus diese Generation und verheißt, dass dieser Weinberg, dieser Ort der Anbetung weggenommen wird und eine andere Nation gegeben wird, die ihre Frucht bringen wird zu der Zeit, wo Gott will. Wenn ihr mit mir nochmal Markus 12 aufschlagt, in Vers 9 vielleicht als Erinnerung mit mir lest, dann wird das sehr, sehr deutlich. Markus Kapitel 12, Vers 9. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Und Matthäus fügt hinzu, die ihre Frucht bringen werden. So, das ist das Gericht, das ist das, was Jesus verheißt und was er verkündigt. Und das ist auch der Inhalt dieser Ölberg-Predigt, die Jesus hier hält, der sogenannten Endzeitrede. Jesus umspannt in dieser Rede sein Wirken zwischen Himmelfahrt und seiner Wiederkunft und sagt, was geschehen muss, was passieren muss an diesem Ort, den er eben verflucht hat. Ich wiederhole nochmal, und das ist sehr wichtig, es ist kein Heiligtum mehr. Dieser Ort ist kein Heiligtum mehr. Warum ist es so wichtig? Was macht ein Heiligtum aus? Das Heiligtum ist da, wo Gott angebetet wird. Das Heiligtum ist da, und jetzt ist viel wichtiger, es ist da, wo Gott gedient wird. Und wo kann Gott nur angebetet werden und wo kann Gott gedient werden? Natürlich da, wo Gott selbst ist. Das heißt, das Heiligtum ist da, wo Gott selbst ist, wo die Gegenwart Gottes ist. Und da, wo Gott, die Gegenwart Gottes ist, da wird er auch angebetet und da wird er verherrlicht und da muss ihn und wird ihm auch gedient werden. Aber wenn Gott nicht mehr da ist, was ist das? Kein Heiligtum mehr. Es mag groß sein, es mag große Steine und bewundernswerte Steine und schöne Steine, schöne Gebäude, von außen imposant und bewundernswert sein. Aber wenn die Herrlichkeit Gottes nicht mehr da ist, dann ist dieser Ort kein herrlicher Ort mehr. Dann ist es auch kein heiliger Ort mehr. Und somit ist es auch kein Heiligtum mehr. Und das ist so wichtig zum Verständnis von Pfingsten. Ich werde euch gleich dahin führen und zum Verständnis unseres Abschnittes. In dem Moment, wenn die Herrlichkeit Gottes einen Ort verlässt, ist dieser Ort kein heiliger Ort mehr. Denn die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes macht den Ort heilig. Nicht das Volk macht den Ort heilig. Nicht die Menschen machen den Ort heilig. Auch nicht das, was sie tun, macht den Ort heilig. Nicht ihre Werke, nicht ihre Bemühungen, nicht ihr Dienst macht einen Ort heilig, sondern die Gegenwart Gottes macht den Ort heilig. Auch selbst der Ort macht sich nicht selbst heilig. Auch selbst die Geografie und der Platz und das Gebäude macht es nicht heilig, sondern Gott macht den Ort heilig. Es ist wichtig, und dass da, wo die Herrlichkeit Gottes ist, da ist das Heiligtum. Und da, wo das Heiligtum ist, da ist Anbetung. Und da ist Dienst. Das ist ein Grundsatzverständnis, das ist ein wichtiges Verständnis. Und wer sucht aus, wo Gottes Herrlichkeit ist? Wer sucht aus, wo Gottes Heiligkeit wohnt? Der Mensch. Baut der Mensch einen Ort und sagt, Gott, hier bitte, komm hierher, ich will dir dienen, ich will dich anbeten. Es ist vielmehr so, das Zeugnis der Schrift, dass Gott selbst sagt, an welchem Ort er angebetet werden will. Er sagt, an diesem Ort wirst du und sollst du mich anbeten. Gott sucht den Ort der Anbetung aus. Dieses Zeugnis finden wir von Anfang an. Der erste Ort der Anbetung Gottes ist Garten Eden. Er sucht sich einen besonderen Ort auf dieser Erde aus. Dieses Zeugnis finden wir bei Abraham, als Gott sagt, Abraham, an diesem Ort bau mir einen Altar. An diesem Ort bete mich an. Abraham hätte sich auch das einfach haben können, ums Zelt oder neben dem Zelt. Nein, Gott lässt ihn einen Weg gehen und sagt, an diesem Ort sollst du mich anbeten. Gott sucht den Ort der Anbetung aus und sagt, da und auf diese Art und Weise sollst du mich anbeten. Das geschah genauso bei Mose. Gott sagt Mose, wo der Ort der Anbetung sein soll und wie dieser Ort gebaut sein soll. Gott gibt Weisung, Gott gibt immer wieder Weisung da und sagt, wo diese Orte sein sollen. An dem Ort, an dem den Gott aussucht, das ist der Ort der Anbetung. Andersrum, an dem Ort, wo Gott ist und Gott ist da, wo er sich aussucht, wo er sein will. Das hat kein Mensch in der Hand, das kann kein Mensch bestimmen, kein Mensch kann das erzwingen. Da, wo Gott ist, jetzt ist wichtig, ist das Heiligtum. Da, wo Gott ist, ist das Heiligtum. Da, wo Gott ist, ist die Gegenwart, seine Gegenwart, das macht diesen Ort heilig. Diese Generation und die Führer Israels haben diesen Ort entweiht. Ein Ort, über den Gott ausgesucht hat, ein Ort, über den er seinen Namen ausgerufen hatte und ein Ort, in den Gott verherrlichen sollte. Die haben das, wie gesagt, zu einer Räuberhöhle gemacht durch ihren Götzendienst und haben sie diesen Ort entweiht. Durch ihre Sünde haben sie Gott dazu gezwungen, und ich hoffe, ihr versteht, wenn ich das sage, gezwungen, die haben Gott dazu gebracht, in dem Zorn und in seiner Heiligkeit sich von diesem Ort zu entfernen. Er konnte nicht mehr an diesem Ort sein, denn das war ein Ort der Sünde, ein Ort des Zornes, der Rebellion, der Unzucht, des Götzendienstes. Da konnte Gott nicht sein, darum konnte da nie Anbetung sein. So verlässt Gott diesen Ort, diese Anbetung, Gottes Herrlichkeit geht und seit diesem Moment ist dieser Ort kein Heiligtum mehr. Ich habe das euch deutlich gemacht und versucht aufzuzeigen, dass das, was der Prophet Hesekiel prophezeit hat, in Hesekiel Kapitel 8 bis 11, dass die Herrlichkeit Gottes das Haus verlässt, weil da eben Götzendienst und Sünde ist, dass sich in Jesus Christus das sich erfüllt hat. Als Jesus Christus den Tempel verlässt und sich gegenüber dem Ölberg setzt, dann geschieht genau das. In diesem Moment geht die Herrlichkeit Gottes von diesem Ort und ab diesem Ort ist es kein Heiligtum mehr. Es ist kein Ort der Anbetung mehr, denn die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr an diesem Ort. Er verlässt nicht nur den Ort, er verlässt auch diese Stadt. Somit ist das hier kein Heiligtum mehr. Über das eigentlich der Name Gottes ausgerufen war, ist es nicht mehr. Und das ist Gericht. Dass die Herrlichkeit Gottes geht, ist Gericht. Wir machen einen großen Sprung, einen sehr großen Sprung. Die Lücke, die ich jetzt schaffe, werden wir in der nächsten Zeit, ich weiß nicht wie lange, werden wir füllen, aber jetzt machen wir einen großen Sprung bis Pfingsten. Denn da sind wir, was hat Pfingsten mit dem Ereignis zu tun, mit dem zu tun, was ich gerade euch gesagt habe. Pfingsten ist die Zeit, nachdem Jesus den ganzen Leidensweg gegangen ist, nachdem Jesus den Zorn Gottes über die sündhaftige und ungehorsame und götzendienerische Nation und Menschen auf sich genommen hat. Nachdem er gestorben und als Opfer sich hingegeben hat, hat Gott dieses Opfer angenommen und Jesus auferweckt. Jesus ist auferstanden und ist zu Rechten Gottes, ist in den Himmel gefahren, hat sich auf den Thron Gottes gesetzt. Das haben wir vor 10 Tagen im Fokus gehabt. Und jetzt ist wichtig, ab dem Moment, als Jesus Christus als Opfer angenommen wurde, wurde er für würdig erklärt, wurde von Gott für würdig erklärt, etwas zu tun. Und zwar was? Ihm ein neues Haus zu bauen. Er wurde von Gott dazu berufen und auserwählt, ein kostbarer Eckstein zu sein, ein kostbarer Grundstein zu sein. Von was? Von einem neuen Haus, einem neuen Ort der Anbetung, einem neuen Heiligtum. Die Bauleute, das heißt die Führung Israels, die Lehrer, die haben diesen kostbaren Eckstein, diesen Grundstein des neuen Hauses nicht erkannt. Sie haben Gottes Plan und Gottes Ratschluss von diesem neuen Gebäude nicht verstanden. Sie haben ihn verworfen. Aber er ist für würdig erklärt worden, von Gott bestimmt worden, ein Haus zu bauen. Und zwar in der Prophetie, dass Gott David gegeben hat. 1. Chronik, Kapitel 17 zum Beispiel, hat Gott dem König David gesagt, einer deiner Nachkommen wird mir ein Haus bauen. David begehrte Gott, ein Haus zu bauen, und Gott verheißt, nein, David, du baust mir kein Haus. Einer deiner Nachkommen, der aus deinen Söhnen sein wird, der Spross Davids, das ist der Christus, der Messias, der wird mein Sohn sein. Mein Sohn wird ein Haus bauen. Das ist die Verheißung, die ist so wichtig. Gottes Sohn wird Gott ein Haus bauen. Einen wahren Ort der Anbetung, ein Ort, ein neues Heiligtum. Das hat Gott verheißen, bevor Salomo irgendein Stein angefasst hat, bevor Salomo irgendein Haus gebaut hat oder Zerubabel oder König Herodes. Hat schon Gott das verheißen? Nein, ich will ein ganz anderes Haus. Ich will ein anderes Haus. Und zwar ein Haus, das mein Sohn bauen wird. Von welchem Haus ist da die Rede? Welches Heiligtum wird Christus bauen? Welches Haus? Wo wird das sein? An welchem Ort wird das sein? Und vor allem, wann wird er dieses Haus bauen? Wann wird er das tun? Wir bekommen einen wichtigen Hinweis, den Jesus uns selbst gibt, wenn ihr mit mir ins Johannesevangelium geht. Und zwar, aus Gewohnheit schlage ich immer rückwärts. Johannes liegt vorne. Also wir gehen vorwärts. Johannes Kapitel 4. Eine sehr bekannte Geschichte, eine Lieblingsgeschichte von mir, von vielen. Das ist die Geschichte der Frau im Jakobsbrunnen. Habe sie sogar versucht schon mal zu malen, weil ich es einfach so beeindruckt finde, was da alles in dieser Geschichte steckt. Aber ich will nur auf etwas hinweisen. Als die Frau merkt, mit wem sie hier redet, dass nämlich ein Prophet ist, denkt sie, eine gute Gelegenheit, ein paar wichtige Fragen zu klären, die sie bewegen. Und welche Frage bewegte sie ganz extrem? Die Frage ist, wo ist der wahre Ort der Anbetung? Wo soll ich anbeten? Wo soll ich gehen, um Gott anzubeten? Dieses Anliegen hatte sie. Und sie wurde, auf der einen Seite wurde sie gelehrt, dass ihre Lehrer sagten, hier natürlich in Samaria gab es einen Ort, an dem Gott angebetet wurde, seit der Teilung Israels. Die Nordstämme haben in Samaria angebetet, an dem Berg Horeb. Und Juda hat in Jerusalem angebetet. So, und die Frage war, wo ist der wahre Ort der Anbetung? Auf diesem Berg oder auf diesem Berg? Wo müssen wir Gott anbeten? Lest mir mit mir Kapitel 4, Vers 20. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Eine Frage nebenbei, die bis heute noch Zündstoff hat. Wo ist der Ort? Ist Jerusalem der wahre, der richtige Ort der Anbetung? Muss man nach Jerusalem ziehen, auf diesen Berg und dort Gott anzubeten? Das ist die Frage, die sie stellt. Oder kann ich hier in Samaria? Ist das der richtige Ort? Jesus sagt zu ihr, Vers 21, Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Das ist so ein wichtiger Hinweis. Zu schnell überlesen. Wisst ihr, was Jesus an dieser Stelle sagt? Es kommt die Stunde, es kommt eine Zeit, dann wird die Anbetung Gottes weder auf diesem Berg noch auf dem anderen Berg sein. Der Ort wird sich ändern. Er sagt nicht, ja, in Jerusalem wird der Ort sein. Jetzt lesen wir weiter. Er sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden, von wem spricht er? Was soll angebetet werden? Wer ist aus den Juden? Wessen Heil? Christus, der Messias. Vers 23. Es kommt aber die Stunde, und jetzt achtet darauf, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Die sagt, wo ist der richtige Ort? Und wisst ihr, was Jesus sagt? Dieser Ort ist nicht von dieser Welt. Es kommt die Zeit, die ist in der Zukunft, und es beginnt jetzt schon, dass die wahre Anbetung nicht an einen geografischen Ort geknüpft ist. Dass das Haus Gottes nicht an einen geografischen Berg mehr geknüpft ist. Die Anbetung wird weder in Samaria stattfinden und sie wird weder in Jerusalem stattfinden. Sie wird wo stattfinden? Die wird in Geist und in der Wahrheit an stattfinden. Das heißt, dieser Ort, der wahre Ort der Anbetung, wird was für ein Ort sein? Ein geistlicher Ort. Das wird kein Ort von dieser Welt sein. Das wird kein irdischer Ort sein. Das wird kein natürlicher Berg mehr sein, kein natürliches Haus mehr sein. Das wird ein geistliches Haus sein. Jesus lehrt, dass dieses Haus ein geistliches Haus sein wird. Und jetzt ist für uns wichtig, warum? Schaut mal, was er dann sagt. Denn auch der Vater sucht solche, Entschuldigung, doch, denn der Vater sucht solche, als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Warum wird dieser Ort nicht mehr von dieser Welt sein? Warum wird dieses Haus ein geistliches Haus sein und dieser Berg ein geistlicher Berg sein? Weil Gott selbst Geist ist. Und Gott ist auf der Suche nach solchen Anbetern, nach dieser Art und Weise der Anbetung. Also Jesus, Gott hat bestimmt, dass sein Sohn ihm einen neuen Ort der Anbetung bauen wird, ein neues Haus bauen wird. Und Jesus hat der Frau im Jakobsbrunnen schon gesagt, wo dieses Haus nicht sein wird, was er bauen wird. Wo wird er das Haus nicht bauen? Weder in Samaria noch wo? In Jerusalem. Dieses Haus, das Jesus baut, ist nicht von dieser Welt. Dieses Haus, das Jesus baut, ist nicht kein irdisches Haus. Es ist kein vergängliches Haus, es ist kein Haus aus Steinen, die Jünger gerade bewunderten. Als sie da saßen, Jesus, guck mal, solche Steine. Jesus wird nicht ein besseres Haus bauen als der König Herodes oder als Salomo. So ein Haus wird er nicht bauen. Sein Haus, das er bauen wird, ist ein ewiges Haus, ist ein geistliches Haus, ist ein himmlisches Haus. Ist ein herrliches Haus. Es ist ein Haus, in dem Gott angebetet wird. Und zwar im Geist Christi, im Heiligen Geist, wichtig für uns Pfingsten, und in der Wahrheit. Und was ist diese Wahrheit? Jesus selbst. Das Erlösungswerk, die Wahrheit über den Sohn Gottes. Das ist die Grundlage, das ist das Neue. Merkt euch im Hinterkopf, da wo Gott ist, da, wo die Herrlichkeit Gottes ist, da ist das Heiligtum, da ist die Anbetung. Gott beruft Jesus, ein Haus zu bauen. Von welchem Haus ist die Rede? Welches Haus baut Jesus? Welches Haus sollte er bauen? Wenn ich euch das frage, das ist wahrscheinlich wie in der Sonntagsschule oder in einen Zehntklässler, wenn ich frage, was ist 1 + 1 oder so, gell? Von uns ist alles klar, was für ein Haus Jesus baut. Aber ich möchte euch das kurz nochmal herrlich zeigen. Geht mal in den Hebräerbrief. Wenn ihr mit mir Hebräer Kapitel 3 geht. Hebräer Kapitel 3. Der Hebräerbriefschreiber zeigt die Überlegenheit Jesu gegenüber dem alten Bund. Die Überlegenheit Jesu gegenüber dem Gesetz, die Überlegenheit Jesu gegenüber den Opfern, die Überlegenheit Jesu gegenüber dem Tempel, gegenüber all dem, was durchs Gesetz durch Mose gegeben worden ist. Darum niemals zurück zu Mose, sondern bei Jesus bleiben, ist die Botschaft. Und er zeigt es so auf, indem er aufzeigt, sagt, guck mal, was Mose getan hat und schaut mal, was Jesus tut. Ich lese ab Vers 11, Kapitel, was habe ich euch gesagt? Schon Kapitel 3, gell? Dann nicht ab Vers 11, sondern ab Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung. Welche Berufung? Der himmlischen Berufung, nicht der irdischen Berufung. Betrachte den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus. Der treu ist in dem, der ihn dazu gemacht hat. Also er ist treu, das ist die Botschaft. Jesus ist treu über das, wozu er berufen ist, wozu er gemacht worden ist. Jetzt schaut mal, wie auch Mose in seinem ganzen Hause, denn er ist der größere Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose. Insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus sind wir. Schaut mal, Mose hat ein Haus gebaut. In Kapitel 8 können wir nachlesen, dass Gott ihm nach einem Bild des Himmlischen ein Haus auf der Erde hat bauen lassen. Und gesagt, mach alles genauso, wie ich es dir zeige. Und Mose war treu, nach dem Bild, was er gesehen hat, im Auftrag Gottes genauso zu machen, wie Gott es wollte. Und Mose baute ein irdisches Haus, Gott. Und jetzt sagt aber der Hebräerbriefschreiber, aber Jesus baut was? Kein irdisches Haus. Er baut auch ein Haus. Aber dieses Haus, was ist das Haus? Er sagt, das sind wir. Das ist das Haus, das Christus bauen sollte. Das ist die Verheißung, die Gott dem David gab. Er wird mir ein Haus bauen. Welches Haus wird er bauen? Es ist kein Haus auf dieser Erde. Es ist kein Haus in Jerusalem auf dem Berg, wie er sagte. Das Haus sind wir. Und wir sind die Gemeinde. Das ist das Haus, das Jesus baut. Es ist seine Gemeinde. Und das ist der neue Ort der Anbetung Gottes. Das ist der neue Ort, an dem Gott gedient und an dem Gott verherrlicht wird. Wenn ihr mit mir in Epheser nochmal geht, alles Verse, die eingestampft sind wahrscheinlich in eurem Gedächtnis. Epheser Kapitel 3. Jeder, der bei uns Gemeindemitglied wird, wird einen Zettel bekommen, auf dem dieser Vers steht. Und da steht Folgendes. Epheser 3, Vers 21. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der neue Ort der Anbetung Gottes, der neue Ort der Anbetung Gottes ist was? Ist die Gemeinde. Das ist das neue Haus, das Jesus Gott baut. Und dieses Haus ist ein geistliches Haus, kein irdisches Haus. Es ist ein ewiges Haus, kein begrenztes Haus. Es ist der neue Ort, an dem Gott verherrlicht wird und an dem seine Herrlichkeit wohnt. Was ist Pfingsten? Was ist eigentlich Pfingsten? Was passierte am Pfingsten? Am Pfingsten beginnt, und jetzt ist es wichtig, am Pfingsten beginnt Jesus ein Haus zu bauen. Am Pfingsten beginnt Jesus Gott ein Haus zu bauen. Ein Ort, an dem Gott wohnen kann. Ein Ort, an dem die Herrlichkeit Gottes Wohnung nehmen kann. Gott, ein Ort, an dem Gott, über den Gott seinen Namen ausrufen kann. Ein neues Heiligtum. Pfingsten ist der Beginn des Baus des neuen Tempels. Jesus verlässt den Tempel in Jerusalem. Er verlässt diesen Ort, er verflucht diesen Ort und sagt, an diesem Ort wird es keine Frucht mehr geben. Und er sagt, es wird weggenommen und eine andere Nation gegeben, die Frucht bringen wird. Dann schafft er das Erlösungswerk, schafft die Grundlage, wird als würdig erklärt und beginnt dieses Haus zu bauen. Pfingsten ist der Beginn von etwas. Und zwar von was? Von dem Bau eines neuen Heiligtums. Und zu welchem Heiligtums? Keines irdischen Heiligtums, eines himmlischen Heiligtums. Es ist der Beginn des Baus des neuen himmlischen Heiligtums. Liebe Geschwister, nochmal zur Erinnerung und zur Festmachung. Was ist ein Heiligtum? Das ist da, wo Gott ist. Das heißt, dass ein Ort heilig wird, braucht es was? Der Gegenwart Gottes. Könnt ihr jetzt Pfingsten einordnen? Was passiert an Pfingsten? Es ist weit mehr als nur, dass Gott bei uns war in Christus Jesus. Das ist Menschwerdung. Er war bei uns und wohnte unter uns. Und er war im Tempel. Aber ab Pfingsten passiert etwas komplett Neues. Eine neue Schöpfung. Ein, was vorher noch nie in dieser Weise, Tragweise nicht da war. Gott nimmt Wohnung in den Menschen und schafft einen neuen Ort in den Menschen. Ein neues Heiligtum, in dem seine Herrlichkeit und seine Gegenwart einzieht in ein neues Haus. Das ist Pfingsten. Gottes Herrlichkeit kommt und nimmt Wohnung. Und in dem Moment heiligt sie einen neuen Ort. In diesem Moment heiligt sie ein neues Opfer, heiligt sie einen neuen Dienst, heiligt sie eine neue Anbetung. Es wird ein neuer Ort der Anbetung geschaffen. Der alte Ort ist verworfen, da sind wir gerade im Markus-Evangelium. Pfingsten ist der Beginn des Bauens eines neuen Ortes. Das ist der Zusammenhang von Markus Kapitel 13 oder überhaupt 11, 12, 13. Im Zusammenhang der Verwerfung des Tempels Jerusalems und der Generation und das Schaffen eines neuen Ortes. Wenn wir uns dessen bewusst werden, was Pfingsten bedeutet, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi durch seinen Heiligen Geist kommt und nimmt Wohnung in uns. Darf ich euch dieses Bild ein bisschen vor Augen malen, ganz kurz? In gleicher Weise, als Gott gesagt hat, Mose, bau mir ein Haus und da wird meine Herrlichkeit wohnen. Da darfst du mir begegnen und ich werde euch begegnen und das wird mein heiliger Ort sein. Und als die Herrlichkeit Gottes kam, in einer Art und Weise, in herrlichen Schatten und Bildern, die für uns heute wichtig sind, dann entbebte die Erde und Feuer kam vom Himmel. Und diese Feuersäule war über dem Haus. Es war spürbar, sichtbar und das Zeugnis war da, Gott hat dieses Haus eingeweiht. Die Herrlichkeit Gottes kam und was war das für ein begleitendes Ereignis? Feuer vom Himmel. Die Symbolik des Feuers in der Schrift hat einen Aspekt, den ersten Aspekt, den ich euch zeigen möchte, das ist der positive. Das Feuer beschreibt die Gegenwart Gottes. Das Feuer, als Gott in der Feuersäule vor dem Volk ging, als das Feuer über der Stiftshütte war oder über den Tempel. Als Salomo den Tempel einweihte, kam die Herrlichkeit Gottes und war über dem Haus. Das bedeutet, Gott hat sich zu diesem Ort gestellt. Seine Gegenwart war da. Darum war das was? Ein heiliger Ort und ein Ort der Anbetung Gottes. Nur nebenbei, und das wisst ihr, all die Haggai-Reihe mit mir gemacht haben, als Zerubabel ein Haus baute, das nicht so schön war, und er als Zerubabel dann das Haus einweihte, was kam nicht? Wir lesen nichts von einer Feuersäule. Wir lesen nicht von irgendeiner Begleiterscheinung, von Beben und all diesen Dingen. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes war nicht in diesem Haus. Sie war nicht da. Aber wisst ihr, wann sie da war? Wann kam sie? Nachdem sie den salomonischen Tempel verließ. Und was uns Hesekiel prophezeit hat, warum Gott, dann verheißt er, dass die Herrlichkeit Gottes wiederkommen wird. Wenn man diese Ereignisse, wenn man diese Linie, die theologische Linie durch die Schrift durchgeht und schaut, an welche Orte Gott erwählt, wo seine Herrlichkeit wohnt, dann gibt es Begleiterscheinungen. Und ein Merkmal ist eben das Feuer. Das zweite ist, dass die Bereitwilligkeit des Volkes Gottes. Es ist eine Bereitwilligkeit, ihm zu dienen. Es ist eine Freude, ihm Gaben zu bringen, alles zu geben, alles zu tun, was das Haus schöner machen wird. Die Bereitschaft, das Haus zu bauen und zu opfern, damit Gold und Silber und all das, das finden wir sowohl bei Mose, als die Stiftshütte gebaut wurde, das finden wir bei Salomo. Als dann hieß, das Haus soll gebaut werden, da war eine Bereitwilligkeit. Darf ich euch an dieser Stelle kurz Psalm 110 nochmal vorlesen? Ein Psalm, der uns ebenfalls durch diese Thematik hindurch begleitet. Und nach werden wir die Tiefe von diesem Psalm verstehen. Einiges haben wir da schon aus ihm gelernt. Psalm 110, ich lese auf Vers 1. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deine Füße. Das ist Himmelfahrt. Das ist der Antritt der Herrschaft Jesu. Setze dich zu meiner Rechten. Schaut mal Vers 2. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Und jetzt Vers 3. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tag deiner Macht. Das ist das Kennzeichen der Herrschaft Christi. Er setzt sich zu Rechten Gottes. Seine Herrschaft breitet sich aus. Er baut Gott ein Haus. Und wisst ihr, was das Kennzeichen der Kinder Gottes sein wird oder ist? Dein Volk, die anderen nicht. Dein Volk ist voller Willigkeit. Da ich mir mit Sicherheit bin, dass ihr die Apostelgeschichte ziemlich gut kennt. Nachdem der Geist kam, und als der Geist kam, welche Begleiterscheinungen haben wir? Apostelgeschichte 2. Und das heißt es, und am Pfingsten, an dem Tag des 50. erbebte die Städte. Und was kam? Der Geist kam. Und warum? Und wie kam er? Wie Feuerzungen. Feuer. Und erfüllte das Haus. Wisst ihr, was Pfingsten bedeutet? Pfingsten ist die Einweihung des neuen Hauses. Pfingsten ist der Tag, an dem das neue geistliche Haus, das neue Heiligtum von Gott eingeweiht worden ist. Warum? Weil Gott in ihnen, in ihrer Mitte ist. Da, wo Gott in der Mitte des Volkes ist, da ist das Heiligtum. Und dann kommt Gott und jetzt, er ist nicht nur bei ihnen, er ist jetzt in ihnen. Und das ist das Heiligtum. Nicht das Heiligtum, wo Gott bei ihnen ist, in einem Gebäude, sondern das Heiligtum da ist, wo Gott innen drin ist. Und das sind Menschen. Gott kehrt nicht in ein Haus mit Steinen gemacht ein. Er kehrt in ein Haus durch lebendige Steine. Und das ist das neue Heiligtum. Und die Begleiterscheinung ist Feuer. Und wisst ihr was noch? Bereitwilligkeit. Wir lesen weiter. Und alle gaben ihre Gaben hin. Und niemand sagte, das ist meins. Alle waren da und gaben gerne. Das ist kein Prinzip, nach dem wir leben müssen. Indem wir alles verkaufen und das ist nicht die Thematik. Damit wird etwas deutlich gemacht, uns daran erinnert, dass das Gleiche an Pfingsten passierte, was bei Mose passierte, als er die Stiftshütte einweihte und was bei Salomo passierte, als er das Haus einweihte und baute. Das wird uns gezeigt, eine Bereitwilligkeit. Von wem geschenkt? Durch Gott. Sein Volk nimmt es bereitwillig an. Sein Volk ist, um sein Volk geht es. Die Verse 5 weiter lese ich noch nicht, weil die werden für uns dann später wichtig sein. Aber das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt, das, was wir an Pfingsten haben, ist die Einweihung des neuen Heiligtums. Aber dieses neue Heiligtum ist nicht von dieser Welt. Dieses neue Heiligtum ist kein irdisches, kein aus Steinen oder sonst ein geografischer Ort. Es kommt die Stunde und ist jetzt schon da, dass die Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dieses neue Heiligtum ist ein Heiligtum im Geist und in der Wahrheit, in Christus. Das ist das neue Heiligtum. Wir verstehen, dass Jesus der Ort des Heiligtums ist, in dem die Herrlichkeit Gottes leibhaftig wohnt. Und sein Leib ist das Heiligtum und sein Leib sind wir, die Gemeinde. Ich muss euch nicht die Stellen nochmal lesen, oder 1. Korinther 3, wo Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Heilige Geist in euch wohnt? 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19, wisst ihr nicht, dass der Heilige Geist in euch wohnt und das seid ihr der Tempel Gottes und ihr seid heilig? Warum sind wir in unserem Leib? Wohnt die Herrlichkeit Gottes. Ist dir bewusst, dass du das Heiligtum bist? Ist dir bewusst, dass du das Heiligtum Gottes geworden bist? Ab dem Moment, wenn der Geist Gottes in dir Wohnung nimmt, wirst du zu dem Haus Gottes, einem Heiligtum, in dem Gott wohnt und in dem ihm Opfer dargebracht werden sollten, der Anbetung, der Verherrlichung. Lass mich an dieser Stelle einen Gedanken loswerden, bevor ich ihn vergesse. Den halte ich für sehr wichtig. Warum verließ die Herrlichkeit Gottes das alte Haus? Was war da? Sünde. Was war da? Hochmut. Was war da? Heuchelei. Was war da? Selbstgerechtigkeit. Habgier, all diese Dinge. Dann ging die Herrlichkeit Gottes. Was passiert, wenn wir hochmütig werden? Was passiert, wenn wir habsüchtig werden? Sind wir das schon mal geworden? Nee. Was müsste eigentlich passieren? Eigentlich müsste die Herrlichkeit Gottes wieder gehen. Richtig? Versteht ihr, warum das Haus, das Jesus baut, den Bund, den er geschlossen hat, weit besser ist als das Haus, was Mose gebaut hat und mit dem Bund er geschlossen hat? Denn die Verheißung ist, ich werde nicht gehen. Er wird bleiben. Warum? Weil das Erlösungswerk Jesu Christi, das Blut Jesu Christi, all die Sünden ein für allemal bedeckt und die Grundlage dafür geschaffen hat, dass seine Herrlichkeit das Haus nicht verlassen wird. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Die Herrlichkeit Gottes wird nicht mehr gehen von diesem Haus. Denn dieses Haus ist ein ewiges Haus und seine Herrschaft besteht ewiglich. Was für eine herrliche Botschaft. Der Geist wird kommen und in euch und bei euch bleiben. Er wird euch nicht verlassen. Er wird nicht gehen. Die Herrlichkeit Gottes wird nicht weichen von euch. Wird nicht weichen. Warum? Jesus hat alles getan, dass dieses Haus nicht entweiht werden kann. Und ich rede von dem geistlichen Haus. Ich rede nicht von dem fleischlichen Haus. Ich rede nicht vom Körper, ich rede nicht von Steinen, ich rede nicht von Gebäuden, von Kirchen. Ich rede von seinem wirklichen Leib und das ist ein geistlicher Leib. Und den bewahrt er, den reinigt er, den heiligt er, den schützt er und der wird bestehen in Ewigkeit. Darf ich euch kurz etwas zeigen? Darf ich euch bitten, mit mir Hesekiel nochmal aufzuschlagen? Solange ihr das aufschlagt, möchte ich euch daran erinnern, dass wir in Hesekiel 8 bis 10 uns angeschaut haben, warum die Herrlichkeit Gottes das Haus verlassen hat, richtig? Ich habe mir die Tage nochmal Zeit genommen und habe Hesekiel nochmal durchgelesen. Kam fast, unglaublich, unglaublich herrlich. Und ab dem Moment, wo die Herrlichkeit Gottes das Haus verlässt, Kapitel 11, ab Kapitel 12 erklärt uns der Prophet, warum er das Haus nochmal verlässt, welche Folgen es hat. Ich würde so gern euch diese einzelnen Kapitel zeigen. Mein Trost war in der Vorbereitung, wenn wir durchs Markus Kapitel 13 gehen, werden wir da wieder zurückkommen. Denn eigentlich läuft das parallel zu der Endzeitlehre Jesu. Das, was er da sagt, was der Prophet prophezeit, ist das, was Jesus in der Endzeitlehre lehrt. Also es läuft wirklich parallel, teilweise in den Ereignissen, zumindest inhaltlich, finden wir das erklärt oder prophezeit, was Jesus letztendlich eigentlich sagt. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass auf diesem Weg, den der Prophet da entfaltet, wir dann eben über das Versagen der Führer Israel stolpern, Kapitel 34, Hesekiel. Und dann kommen wir zu Kapitel 36, das Lieblingskapitel schlicht, der neue Bund, die Verheißung des neuen Bundes. Und so werden wir hingeführt, dass die Grundlage geschaffen wird für ein neues Haus. Und da kommen wir zu Kapitel 40. Geht mal mit mir, Kapitel 40. Und jetzt, mit all dem, was ich versucht habe, euch da jetzt schon zu sagen und euch da hineinzunehmen, die Begrifflichkeit, ein Heiligtum, ein neuen Ort, ein Berg, Anbetung und all diese Dinge, Stadt, verlassen und so. Ich hoffe, ihr habt all diese Stichworte so ein bisschen im Hinterkopf und folgt mit mir ganz kurz in Hesekiel. Ich gebe euch drei Kapitel oder Einblick in drei bis vier Kapitel, kurzen Einblick, was die Rede ist. Bevor ich das sage, darf ich euch sagen, nicht wenige glauben, dass von was hier die Rede ist, das ist etwas, was gebaut wird später im tausendjährigen Reich. Beziehungsweise manche sagen vorher kurz, dann wird es entweiht und dann wieder von Jesus eingesegnet oder eben im tausendjährigen Reich wird dieser Tempel gebaut und bestehen, je nachdem. Ich möchte euch zeigen von vornherein, dass hier Pfingsten ist. Und das, was wir beschreiben, ist die Beschreibung der Gemeinde des Leibes Jesu Christi ist. Das ist genau, dass es in der Beschreibung des geistlichen Hauses ist. Hesekiel. Ich zeige euch an 1, 2, 3 Beispielen, warum ich das persönlich glaube. So, wir kommen von daher. Die Herrlichkeit Gottes verlässt das Haus und setzt sich auf den Berg gegenüber, Richtung Osten. Wir haben gesehen, Ölberg. Da sind wir bei uns mit Jesus ja auch. Er verlässt das Haus und sitzt auf dem Ölberg. Jetzt ein kurzer Ansprung, und den haben wir jetzt auch gemacht und machen wir auch in Hesekiel. Und wir landen jetzt da, wo die Herrlichkeit Gottes wiederkommt und das Haus wieder einweiht. Schaut mal, es beginnt so, Kapitel 40, Vers 1. Am 25. Jahr unserer Wegführung, im Anfang des Jahres, des 10. des Monats, im 14. Jahr nach der Stadt geschlagen war, an den eben selben Tag kam die Hand des Herrn über mich und er brachte mich dorthin, in Gottes Erscheinungen brachte er mich in das Land Israel. So, er ist nicht buchstäblich in Israel. Wir verstehen, in Gottes Erscheinung, das heißt, es ist eine Vision, das ist ein geistliches Ereignis. Wichtig, Hesekiel war da nicht gebeamt und war gebeamt verstehen wahrscheinlich nicht viele, er wurde da nicht entrückt, ja. Gott machen können, wie bei Stephanus oder so. Philippus. So, das ist nicht der Punkt, sondern es ist eine geistliche Vision, so wie Johannes etwas schaute, genauso im Geist in den Himmel emporgehoben. Und jetzt schaut man, was hier steht. In das Land Israel. Und er ließ mich nieder auf einen sehr hohen Berg. Und im Süden war etwas wie der Bau einer Stadt. Jetzt, die Herrlichkeit Gottes verließ das Haus, dann wird ganz entfaltet die Grundlage des Evangeliums, des neuen Bundes. Und dann heißt es, nachdem das entfaltet worden ist, bekommt Hesekiel eine Schau. Und was er sehen darf, er sieht wieder einen Berg, aber dieser Berg ist ein hoher Berg. Nur nebenbei buchstäblich, die Topographie Israels, 800 Meter über Meeresspiegel, das ist kein hoher Berg. Das ist kein hoher Berg. Er sieht hier einen hohen Berg, einen sehr hohen Berg. Und auf diesem Berg, interessant, im Süden, das heißt nicht obendrauf, sondern im Süden beginnt auf diesem hohen Berg, es beginnt etwas, da ist eine Baustelle. Und was ist diese Baustelle? Da wird eine Stadt gebaut. Nur jeder, der sich mit diesem Abschnitt auskennt, Hesekiel 40 bis 48, weiß, dass es hier der Bau des Tempels ist. Aber dieser Tempel ist was? Eine Stadt. Hier wird nicht nur ein Haus gebaut, hier wird eine ganze Stadt gebaut. Und dann wird diese Stadt erklärt und beim Erklären merkt man, das ist doch ein Tempel. Es geht nicht nur um ein Gebäude. Kennt ihr die Verheißung Jesu, die er gesagt hat, ich gehe, ich lasse euch nicht zurück, wir haben gerade gelesen, ich gehe zu meinem Vater und was mache ich? Ich will euch Wohnungen bereiten, richtig? Ich baue euch eine Stadt, in der jeder von mir einen Platz hat, eine Wohnung kriegt. Das sieht Hesekiel hier. Hier ist ein Beginn auf einem hohen Berg, Beginn des Baus einer Stadt. Und wenn wir weiterlesen, werden wir merken, das ist ja aber ein Tempel, der gebaut wird, ein Heiligtum. Aber dieses Heiligtum erstreckt sich über den ganzen Berg. Der ganze Berg ist das Heiligtum. Der ganze Berg ist eine Stadt. Der ganze Berg ist ein Tempel. Auf dem ganzen Berg passiert was? Die Herrlichkeit Gottes zieht ein. Geht mal mit mir in Kapitel 43. Kapitel 43. Und er führte mich zum Tor, dem Tor, das östlich, in östliche Richtung weist. Da ist Jesus rausgegangen, Richtung Osten. Und siehe, die Herrlichkeit Gottes Israels kam vom Osten her, vom Anfang der Sonne. Vom Aufgang der Sonne, ja. Kam die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes kommt, es leuchtet, es brennt, alles erbebt. Und die Erscheinung, die ich sah, war wie die Erscheinung, die ich gesehen hatte, als er kam, um die Stadt zu vernichten. Und es waren Erscheinungen wie die Erscheinungen, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn ging in das Haus hinein, auf dem Weg vom Tor, das vor der Seite des östlichen Richtung weist. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes zieht in das Haus ein und weiht das neue Heiligtum ein. Springt mit mir Kapitel 47. Ich, Ich will euch nur ein paar Hinweise geben. Ich bin fest davon überzeugt und ich, nach meinem Verständnis, dass hier das geschieht, was wir im Pfingsten haben. Dass es das geschieht, was verheißen ist. Hier wird dieses neue Haus gebaut, das nicht von dieser Erde ist. Ein himmlisches Haus. Hier geht es um einen himmlischen Berg, der höher ist als alle anderen. Und Berge stehen in der Bibel für Herrschaft. Herrschaft. Wenn ein Berg über anderen Berge ragt, dann heißt die Herrschaft über alle anderen sein haben. Und das ist die Herrschaft, die ausgeübt von diesem Haus Gottes. Und jetzt geht man mit mir in Kapitel 47, Vers 1 und folgende. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses. Und siehe, Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses hervor, nach Osten. Denn die vordere Seite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss unten herab. An der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Das heißt, oben von diesem Berg der Herrschaft, von diesem Ort, wo der Tempel Gottes gebaut wird, wo das Haus Gottes gebaut wird, von diesem Berg fließt auf einmal Wasser. Ist die Rede vom Wasser. Und wisst ihr, was dieses Wasser ist? Lebendiges Wasser. Warum ist es lebendiges Wasser? Es fließt von oben herab und durchströmt die ganze Erde und alles, was es berührt, wird lebendig. Und alle Bäume, die an diesem Wasser gepflanzt sind, sie bringen Frucht. Und wisst ihr noch was? Salzwasser wird auf einmal süß. Alles Salzwasser wird süß. Das Bild ist folgendes, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Das ist herrlich, wie es beschrieben wird. Hesekiel muss diesem Wasser folgen. Und er beginnt, und es ist nur am Anfang sehr klein. Und je weiter er diesem Fluss folgt, wisst ihr, was passiert? Er steigt so weit an, dass Hesekiel sagt, ich kann nicht mehr schwimmen, man kann es nicht mehr durchqueren. Das Wasser hat die ganze Welt so, ist zu einem riesen Meer geworden, Strom geworden, man kann es nicht mal durchschwimmen. Jesus beginnt sein Haus zu bauen, seine Herrschaft auszurichten. Und die Herrlichkeit Gottes kommt am Pfingsten und weiht dieses Haus ein. Und ab diesem Moment, was passiert? Was hat Jesus in Johannes 7 gesagt? Kommt her zu mir in Dürstigen und trinkt von mir. Ihr bekommt was? Lebendiges Wasser umsonst. Und er sprach vom Heiligen Geist, den er ihnen senden sollte. Von welchem Wasser ist hier die Rede? Was geschah am Pfingsten? Kam die Herrlichkeit Gottes, kam der Geist, weihte das neue Haus ein. Und ab diesem Moment breitet sich sein Haus, nämlich der Segen von diesem Haus, das Lebendige von diesem Haus, von der Gemeinde, breitet sich aus auf der Erde. Und es macht die Kranken gesund. Es macht das, was tot ist, Salzwasser, macht es lebendig. Könnt ihr mir folgen? Das ist Pfingsten. Und das sind die Ereignisse, die dann danach geschahen. Er baut sein Haus und der Segen, der von diesem Haus ausgeht, geht zu der ganzen Welt hinaus. Das Haus beginnt im Süden zu bauen. Wo liegt Jerusalem? Und das geht hoch, Osten, Norden, das geht nach oben. Das bedeutet, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und das Wort breitete sich aus. Und der Geist wirkte. Das ist das, was wir haben. Geht mit mir ans Ende von Hesekiel, Kapitel 48. Hesekiel 48. Wisst ihr, wie weh mir das tut, die Kapitel zu überfliegen, zu überspringen? Weil da so viel Deutung und Inhalt und Schlüssel zu finden sind. Aber ich lese euch Kapitel 48, Vers 30 und 31. Es beginnt die Herrlichkeit Gottes, ein Haus wird gebaut auf einem sehr hohen Berg. Dann zieht die Herrlichkeit Gottes in dieses Haus ein. Dann gibt Segen von diesem Haus, der die Welt überströmt. Und dann wird uns gesagt, dass dieses Haus eigentlich ebenfalls wieder eine Stadt ist. Schaut mal, Vers 30, dieses Haus ist eine ganze Stadt. Und das sind die Ausgänge der Stadt, Vers 30, von dem Norden aus, 450 Ellenmist. Die Tore der Stadt aber heißen nach den Namen der Stämme Israels. Die Stadt hat Tore und sie heißen nach den Namen der Stämme Israels. Und wenn ihr jetzt mit mir in die Offenbarung geht, Kapitel 21, spätestens da wird alles deutlich, von was hier die Rede ist, von was redet Hesekiel, was sieht er, was prophezeit er. Geht mal mit der Offenbarung 21, ich lese ab Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn die erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Die alte Schöpfung ist vorbei. Und jetzt sieht er eine neue Schöpfung und schaut mal, was er sieht. Und ich sah die heilige Stadt, jetzt sieht er eine Stadt, das neue Jerusalem. Es ist also eine neue Stadt, nicht das alte Jerusalem, ein neues Jerusalem. Aus dem Himmel von Gott herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Was ist das neue Jerusalem? Was ist diese Stadt, das neue Jerusalem? Es ist die Braut des Lammes. Und das ist, der Gedankensprung ist nicht weit, das ist die Gemeinde. Und jetzt geht mir mit mir in Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg, wieder, im Geist hinweg, auf einen großen, hohen Berg. Auch Johannes wird jetzt auf einen großen, hohen Berg gebracht. Hesekiel wurde auf einen großen, hohen Berg gebracht. Und was sah Hesekiel? Da hat etwas begonnen, richtig? Der Bau einer Stadt. Johannes, wisst ihr, was er sehen darf? Die Fertigstellung. Jetzt kommt Johannes an den gleichen hohen Berg und darf auch im Blick hinschauen und schaut mal, was da steht. Und er führte mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkommt. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und dann wird sie beschrieben. Und jetzt liest man Vers 12. Und sie hatte eine große hohe Mauer und hatte 12 Tore und in den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Seht ihr das? Die Namen der Tore sind was? Die 12 Stämme Israels. Was hat Hesekiel gesehen? Welche Stadt hat Hesekiel gesehen? Den dritten Tempel in Jerusalem? Nee. Er hat das neue Jerusalem gesehen, wie Gott oder wie Christus es anfing zu bauen und wie Gottes Herrlichkeit da einzog, Pfingsten, und die, der Segen ausgebreitet wurde für die ganze Welt. Und er sah, dass die Grund, dass die Eintritt, dass das Volk Gottes, die 12 Stämme Israels, aber was Hesekiel noch nicht sah und wir wissen, Vers 14. Und die Mauer der Stadt war 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Die Tore, ja, das sind die Namen der 12 Stämme Israels. Aber die Grundlage war was? Die 12 Apostel des Lammes. Die haben die Grundlage dieser Gemeinde gelegt. Die haben die Grundlage dieses Hauses gelegt. Die Grundlage, den Eckstein, das haben sie getan. Das ist das Haus, das sie gebaut, das sie in dem Auftrag Jesu Christi gebaut haben. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist Markus, das ist das Evangelium. Das ist das, was Jesus den Jüngern permanent zeigte und lehrte. Die Herrlichkeit Gottes verlässt das Haus. Dieser Ort wird nie mehr Frucht bringen. Und er baut einen neuen Ort, einen himmlischen Ort. Im Hebräer Kapitel 12, nicht aufschlagen zu Hause, gerne jetzt nicht, sagt der Hebräerbriefschreiber, wir sind nicht gekommen zu einem Berg, den man betasten kann. Da ist ein verzehrendes Feuer. Wir sind gekommen zu dem Berg Zion, dem neuen himmlischen Jerusalem. Zu den Geistern der Wiedergeborenen, zu der Gemeinde und zu der Schar der Engel, die Gott verherrlichen. Er sagt, wir haben Anteil an einem neuen Haus, an einem neuen Berg. Und dieser Berg ist nicht von dieser Welt. Ich will an dieser Stelle wirklich sagen, Jesus baut kein Haus in dieser Welt. Er baut ein Haus von dieser Welt heraus, holt er die lebendigen Steine aus dem Steinbruch und baut daraus ein geistliches Haus. Glaubt ihr, Jesus baut ein irdisches Haus? Definitiv nicht. Das ist das Positive. Gott hat sich ein neues Heiligtum geschaffen. Ein neues Heiligtum, einen neuen Ort der Anbetung. für das Negative habe ich keine Zeit mehr. Deswegen ist gut, vielleicht negativ nur kurz zu machen. Ich erwähne es, ich sage es euch nur ganz kurz, was den negativen Aspekt. Als Pfingsten kam, Kapitel 2, ich bin mir sicher, jedes Jahr aufs Neue lesen wir diese Texte, wir kennen, ich entschuldige mich, dass ich diesen Text heute nicht gelesen habe, aber ich setze voraus, dass ihr ihn kennt. Aber ich sage es euch und ihr erinnert euch bestimmt, als Pfingsten kam und der Heilige Geist kam wie von Feuer, dann hat das Feuer einen Aspekt, den positiven, das heißt, die Gegenwart Gottes ist da, das ist Einweihung des Heiligtums. Das ist positiv. Negativ ist, wisst ihr, dass das Feuer in der Bibel ein Zeichen des Gerichts ist? Es sind beide Aspekte da. Feuer ist Feuer der Erprobung zum Beispiel. Feuer ist auch Gericht. Wenn Gott in Feuer kommt, ist Gericht. Habt ihr noch kurz Geduld mit mir? Wenn ihr mit mir in Jesaja 5 nochmal geht, auch diesen Text haben wir schon gelesen, in unserem Zusammenhang von Markus. Jesaja 5. Folgt den Gedankengang kurz mir. Ab Kapitel 5, ab Vers 1 ist die Rede von einem Weinberg, den Gott gepflanzt hatte und der keine Frucht bringt. Ja, Markus Kapitel 12 habe ich euch vorhin gelesen. Das ist das, was Jesus sagt. Ein Weinberg hat Gott gepflanzt, ein Turm in die Mitte gesetzt, all das ist hier. Das ist Jesaja 5, habe ich euch ausgelegt, als wir uns Markus 12 angeschaut haben. Und was ist da? Alles Schlechtigkeit. Das ist Jesaja 5, Vers 1 bis 7. Wisst ihr, was ab Vers 8 kommt? Ein sechsfaches Wehe. Wehe, 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 wehe. Waren es jetzt sechs? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein sechsfaches Wehe. Was kommt im Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium, Lukas, nachdem Jesus das gezeigt hat, was die Führer Israels mit diesem Weinberg angestellt haben? Was sagt Jesus zu ihnen? Wehe euch. Das folgt hier auch. Und wisst ihr, was dann in diesem Wehe kommt? Ich lese 5, Vers 24. Darum, wie des Feuers Zunge die Stoppeln verzehren und dürres Gras in Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Modder werden und ihre Blüte auffliegen wie Staub. Denn sie haben das Gesetz des Herrn, der Herrscher, verworfen und das Wort des Heiligen Israels verschmäht. Darum ist der Zorn des Herrn gegen sein Volk in Brand. Hier ist nach dem Wehrufen kommt die Ankündigung des Gerichtes und des Zorns. Und wisst ihr, was da auftaucht? Feuerszungen. Kommt euch das bekannt vor? Warum erscheint an Pfingsten nicht nur Feuer, sondern in Feuerszungen? Weil das ein Bild für Gericht ist, weil das ein Zeichen des Gerichts ist. Feuer ist ein Zeichen zu einem der Gegenwart Gottes, aber genauso, als wenn es Feuerszungen als Gericht. Warum? Weil Gott spricht Gericht aus, darum Zungen. Es ist eine Sprache. In der Petrusreihe haben wir im Kontext von Gnadengaben, Geistesgaben uns mit der Zungenrede auseinandergesetzt. Und ich habe versucht, der Gemeinde deutlich zu machen, dass die Zungenrede ein Zeichen des Gerichtes ist. Jesaja Kapitel 28 verkündigt Gott Gericht über das Volk. Wir müssen Jesaja nur folgen und sagen, ich werde durch fremde Sprachen zu euch reden und ihr werdet nicht hören. Und in diesem ganzen Zusammenhang verkündigt Gott Gericht und sagt, ich werde die Stadt verbrennen. Wisst ihr, was Pfingsten ist? Positiv. Ein neuer Ort der Anbetung wird eingeweiht. Aber wisst ihr, was negativ ist? Der alte Ort der Anbetung, das Gericht bricht herein. Und das Gericht bricht in erster Linie erstmal darin, dass diese Generation und dieses Volk, zumindest ein großer Teil von ihnen, die Gnadenerweise Gottes, das Reden Gottes hört, aber es nicht verstehen kann. Die fremden Sprachen, die gesprochen werden, sind Gericht. Gott sagt, ich nehme euch das Reich weg und gebe es einer anderen Nation, die Frucht bringen wird. Jetzt stehen sie da, Israel steht da, die Juden stehen da. Sie hören die Gnadenerweise Gottes, aber hören das in allen anderen Sprachen, nur nicht mehr in ihrer. Gott sagt, das war's, die Zeit ist vorbei. Pfingsten markiert den Beginn des Gerichtes über diese Stadt, über dieses Volk. Sie sollen nicht mehr hören. Sie wollten nicht hören, sie werden nicht mehr hören. Das Evangelium wird verkündigt in anderen Sprachen. Paulus gibt das Zeugnis, 1. Korinther Kapitel 14 sagt, denn die Zungenrede ist ein Zeichen für Ungläubige und nicht für Gläubige. Das ist ein Gerichtszeichen. Feuerzungen ist nicht positiv, Feuerzungen ist negativ. Es ist ein Gericht. Warum? Der Ort der Anbetung, dieser Tempel hier, ist verstoßen. Gott verkündigt das Evangelium der Welt jetzt. Ströme fließen von dem neuen Ort aus und das Evangelium breitet sich an diesem neuen Ort aus. Pfingsten hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt, positiv, das neue Heiligtum wird eingeweiht. Negativ, das alte Heiligtum wird verworfen. Und das markiert beides Pfingsten. Beides markiert Pfingsten. Hier geht es nicht darum, ob man in Zungen reden kann oder nicht. Das ist nicht Pfingsten. Und darum muss man sich auch nicht sich so nennen, weil man denkt, das ist Gemeinde. Ein Kennzeichen der Gemeinde ist in Zungenrede und Zeichen Wunder tun. Das hat mit nichts zu tun. Pfingsten ist ein Gott verwirft, er übt Gericht an dem irdischen Haus, an dem irdischen, an dem fleischlichen Volk Israel. Er verwirft es und schafft sich ein neues Volk, ein neues geistliches Israel. Nicht Israel nach dem Fleisch, sondern Israel nach dem Geist. Er schafft sich ein neues Volk und vor allem, er baut sich ein neues Haus. Und dieses Haus sind wir, das ist die Gemeinde. Deswegen ist eine meiner Lieblingslieder welches? Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund.